TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
Mein Name ist Michael Zanger. Ich bin seit 3 Jahren bei der TBF und bin hier zuständig für die Anleihen- und auch Zinsselektion und verantworte auch unter anderem den Aktienfonds Attila Global Opportunities.
Willkommen bei Börsenradio. Mein Name ist Peter Heinrich. Heute machen wir den Gesundheitscheck fürs Depot. Healthcare. Mein Gast, du hast dich vorgestellt, Michael Zanker, Fondsmanager bei TBF Global Asset Management und verantwortlich für den TBF Attila Global Opportunity Fonds. Du warst vor Ort bei einer großen globalen Healthcare-Konferenz in London, bei einem der größten Healthcare-Treffen in Europa, muss man eigentlich sagen. Wir sprechen darüber, wie die Stimmung in diesem Sektor dreht, was bei Abnehmmedikamenten gerade wirklich zählt, wo KI schon hilft und wo noch nicht und welche politischen Faktoren 2026 Anleger entscheidend treffen können. Also, du warst in London bei dieser Konferenz. Wie groß ist dieses Treffen wirklich in Zahlen und was war denn dieses Jahr irgendwie der rote Faden, der sich durch die ganzen Gespräche und Panels zieht?
Ja, Peter, wie du schon gesagt hast, es ist tatsächlich eigentlich die größte Healthcare-Konferenz, die in Europa stattfindet. Wir hatten 800 Unternehmen vor Ort aus dem privaten als auch aus dem öffentlichen Sektor. Auch die Teilnehmeranzahl ist ziemlich beeindruckend. Also sind über 4.500 Menschen in den 4 Tagen vor Ort. Und das Schöne ist eigentlich, dass man Einblicke bekommt auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Man kann teilnehmen in verschiedenen Group-Meetings, in Fireside-Chats, in verschiedenen Workshops. Und das alles hilft dann natürlich, am Ende ein Resümee zu ziehen. Und grundsätzlich kann ich sagen, dass eigentlich die Stimmung doch deutlich besser war als im letzten Jahr. Ich will noch nicht von Euphorie sprechen, aber man merkt schon, dass die Investoren so ein bisschen damit rechnen, dass eigentlich so die Durststrecke im Sektor, die wir die letzten 3 Jahre eigentlich gesehen haben, ja einfach auch mal hinter uns liegt. Und man sieht auch bei den Unternehmen, dass man sich so ein bisschen optimistischer gibt und auch dort ja eigentlich so die Stimmung aufkommt, okay, die letzten 3 Jahre waren nicht ganz einfach, wenn man so auf die Performance blickt, aber es sieht dann ganz vielversprechend aus. Ich sag mal, von den großen Punkten auf der Konferenz oder vom roten Faden, wenn man es so nennen will, ist natürlich nach wie vor ein Thema, das einfach umtreibt, das Thema Abnehmmedikamente, die Abnehmspritze, die Abnehmpille. Hier wird ganz genau hingeschaut, was da die aktuellen Entwicklungen sind. Aber nicht wegzudenken ist natürlich auch die US-Politik und wie es eben hier weitergeht, wie die Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen sind. Außerdem, ich denke auch, was jetzt sektorunspezifisch ist, dass das Thema künstliche Intelligenz natürlich ein Thema spielt. Auch hier ist es interessant zu sehen, wo steht eigentlich der Sektor. Und ja, zu guter Letzt auch das Thema Übernahme und Fusion wurde natürlich auch beleuchtet.
Fangen wir mit der Abnehmspritze an, ins Detail zu gehen. Also wenn man Abnehmspritze sagt, denken viele ja nur an Kilos. Dein Blick ist aber ganzheitlicher. Was verschiebt sich gerade in der Forschung weg von viel Gewicht hin zu viel Fett? Wie viel Muskeln? Welche Begleiterkrankungen? Also wie hat sich die Abnehmspritze weiterentwickelt in der Branche?
Ja, genau. Also ich denke, das ist genau der richtige Punkt, über den wir da sprechen, weil in der Vergangenheit hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, dass es viel darum ging, welcher Hersteller kann eigentlich wie viel Körpergewicht in welcher Zeit liefern mit der jeweiligen Abnehmspritze. Und hier sieht man, dass sich das Thema eigentlich so ein bisschen weiterentwickelt und mehr ein ganzheitlicher Fokus einfach entsteht. Was ist damit gemeint? Also im Endeffekt geht es darum, dass es nicht nur zählt, einen möglichst hohen Gewichtsverlust zu haben, sondern einen qualitativ vorteilhaften Gewichtsverlust. Also das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass man ja jetzt nicht nur einfach Körpergewicht verliert, sondern man will schauen, dass man möglichst viel Körperfett verliert, aber die Muskelmasse bestehen bleibt. Und gerade für ältere Menschen, sage ich jetzt mal so über 60 zum Beispiel, ist es eben schwer, Muskelmasse aufzubauen. Und dann ist es einfach so ein Nebeneffekt, den man eigentlich nicht haben möchte. Und deswegen geht die Forschung zum Beispiel in diese Richtung, zu sagen, okay, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass deutlich mehr Körperfett verloren geht und weniger Muskelmasse. Und darüber hinaus schaut man natürlich auch an, was könnten wir denn eigentlich machen, dass die Tolerabilität sich deutlich verbessert. Das heißt, die Nebenwirkungen einfach geringer werden. Und was auch sehr viele Hersteller einfach sich anschauen, ist, welche Begleiterscheinungen der Übergewichtigkeit kann ich eigentlich adressieren? Weil man muss sagen, rund 1 Dutzend Tumore hängen mit Übergewicht zusammen. Und da kann ich jetzt ganz gezielt anschauen, welche Tumore beispielsweise sind denn das eigentlich und welche Rezeptoren muss eigentlich eine neue Abnehmspritze haben, damit man eben diese Komorbiditäten ja einfach so ein bisschen reduzieren kann. Und darauf zielt eben die neue Generation dann ab.
Das ist spannend. Weißt du, welche Tumore das unter anderem sein können?
Ja, also da geht es unter anderem beispielsweise um die Leber. Ich denke, das ist ein zentrales Thema, wo angeschaut wird. Ja, man spricht ja immer so von der Fettleber zum Beispiel. Also hier gibt es zahlreiche verschiedene, ja, einfach Tumore, die damit zusammenhängen. Und da wird eben drauf geschaut, dass man die so ein bisschen reduzieren kann.
Wie ist denn eigentlich der Status quo bei der Abnehmspritze? Duopol oder kommt da Bewegung rein? Also ist das Feld GLP-1 und Co. immer noch faktisch ein Duopol von Novo Nordisk und Eli Lilly oder siehst du echte Angriffsflächen? Also woran müssen neue Produkte sich unterscheiden, damit sie überhaupt irgendeine Chance haben?
Ja, also muss schon sagen, im Status quo würde ich schon noch definitiv von einem Duopol aus Novo Nordisk und Eli Lilly sprechen. Macht so ein bisschen den Unterschied, dass eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren Novo Nordisk den größeren Marktanteil hatte. Und das verschiebt sich aber gerade momentan. Also Eli Lilly gilt mittlerweile als klarer Marktführer mit den besten Produkten und eben auch den höheren Marktanteilen. Ist eigentlich ziemlich schwer für andere Marktteilnehmer hier in den Markt reinzukommen, weil die beide mittlerweile doch eigentlich über 90% Marktanteil haben und einfach mittlerweile auch die Bekanntheit haben. Die Patienten haben das Vertrauen gewonnen zu den Medikamenten. Es gibt auch eine relativ hohe Awareness, also das heißt, die Kunden kennen auch die Namen von den Medikamenten. Und die Unternehmen haben natürlich auch mittlerweile das ganze Thema nach oben skaliert. Das heißt, man muss schon einfach sagen, da gibt es einen jahrelangen Vorsprung. Das heißt, es reicht jetzt nicht einfach aus, von anderen Unternehmen zu sagen, okay, ich bringe eigentlich ein ähnliches Medikament raus. Ich sag mal jetzt Copycat und probiere dann so in den Markt reinzukommen. Ich denke, das wird sehr, sehr schwierig. Das heißt, die größeren anderen Pharmakonzerne konzentrieren sich eigentlich darauf zu sagen, was kann ich denn eigentlich anders machen? Also ich brauche irgendwie ein differenziertes Profil. Das heißt, vielleicht muss es keine Abnehmspritze mehr sein. Das heißt, ich kann vielleicht eine Tablette einnehmen oder ich kann es vielleicht schaffen, ein Medikament zu entwickeln, wo man nur einmal in der Woche einnehmen muss oder vielleicht sogar nur einmal im Monat. Oder ich sage eben, für spezielle Patienten, die ein gewisses Problem X haben, zielt das Medikament eben auch noch drauf ab. Das heißt, man hat sozusagen nicht nur die Übergewichtigkeit, sondern auch ein weiteres Problem mit gelöst. Und da sind eben die Ansatzpunkte. Und ich denke, was man eben auch ganz gut sieht, was sich so ein bisschen ändert in dem Gesamtbereich oder im Gesamtkontext, ist auch, dass die staatliche Akzeptanz zunimmt. Gerade in den USA haben wir jetzt auch gesehen, dass beispielsweise Medicare ja die Produkte mit aufgenommen hat und dass auch die Menschen, die das machen möchten, aus der eigenen Tasche deutlich weniger bezahlen müssen. Das heißt, unter dem Strich eigentlich eine ganz interessante Kombination für die Hersteller. Zwar gehen zum einen die Preise dann runter, weil die Patienten ein bisschen weniger bezahlen müssen, aber das heißt eben auch, mehr und mehr Menschen können sich das leisten, das heißt, die Volumen steigen. Also unter dem Strich, ja, einfach eine schöne Kombination. Man kann doch nochmal mehr absetzen. Und was eben auch passiert, was man auch sieht, ist, dass die Pharmakonzerne auch so in den Direktvertrieb gehen. Das heißt, man hat Online-Kanäle geschaffen, wo Kunden direkt beim Hersteller kaufen können und so auch nochmal die Preise nach unten gehen. Also man nimmt so ein bisschen Kosten aus dem System raus. Ich sag mal, den Middleman, wie man das so gerne in der Branche sagt, der wird so ein bisschen außen vor gelassen und dementsprechend ja geht da so die Reise hin.
Wir haben uns ja kennengelernt oder getroffen auf einer Veranstaltung an der Hochschule Nürtingen. Du weißt, ich sehe ein bisschen proper aus. Also letztes Jahr wollte ich noch 10 Kilo abnehmen, 13 brauche ich noch. Wem würdest du dieses Medikament empfehlen? Jemand, der vielleicht einfach nur abnehmen möchte, weil es schicker aussieht? Also es wäre so mein Fall. Oder jemand, der vielleicht wirklich älter ist und man sieht schon, ey, du hast wirklich ein gesundheitliches Problem?
Ja, also ich denke, im Vordergrund sollte immer der medizinische Aspekt stehen, weil es ist einfach, wie gesagt, gibt es einfach viele verschiedene Risiken, die mit dem Thema einhergehen. Natürlich ist immer so ein bisschen die Gefahr da, dass es ein Lifestyle-Produkt wird. Aber sehr oft, dafür wurden eigentlich auch die Medikamente konzipiert, muss man ja wirklich sagen, dass man in erster Linie mal von einer Stoffwechselerkrankung einfach auch sprechen kann. Gerade wenn ja doch die BMIs dann, ich sag mal, nördlich der 30 sind, dann muss man das schon als medizinische Komponente sehen. Natürlich sieht man schon gewisse Tendenzen, dass es auch ein Lifestyle-Produkt wird, dass man einfach sein Körpergewicht ein bisschen optimieren muss. Das heißt, es kommt natürlich immer sehr individuell drauf an und dementsprechend muss man die eigene Lage dann immer mit dem Arzt dann auch abklären. Aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben jetzt.
Nächstes Thema, KI im Healthcare-Sektor. Hype oder ja wirkliches Arbeitstier? Also KI ist ja überall, ist klar. Aber wo bringt sie heute schon echten Nutzen in den Firmen? Eher im Backoffice oder in den Prozessen oder schon wirklich in Forschung, Diagnose, Bildgebung? Und ganz ehrlich, was fehlt noch bis zur Game Changer KI, die wirklich die Produktentwicklung verändert?
Also ich sage mal, prinzipiell kann man schon sagen, dass die KI bei den verschiedenen Unternehmen schon angekommen ist. Das heißt, jedes Unternehmen setzt sich eigentlich mit dem Thema auseinander. Aber man muss, ich sag mal, so die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, weil man sieht schon, dass man jetzt nicht die Wunde erwarten darf. Ja. Also ich würde eher mal so sagen, wenn man sieht, woran arbeiten eigentlich gerade die Unternehmen, dann wird es eher, ja, ich sag mal, AI-ready, dass man eben Mitarbeiter schult oder dass man eigentlich zeigt, was bedeuten eigentlich diese ganze verschiedene Anwendungsfelder. Beispielsweise sehr viele Unternehmen angefangen, ja auch so einen eigenen Chatbot, der eben unternehmensspezifische Daten hat, zu integrieren, dass es einfach in den Workflows mit integriert ist. Aber das sind natürlich schon erstmal ja die Anfänge von KI. Und da sieht man jetzt auch im Healthcare-Sektor eigentlich, dass wir ja gerade so im Backoffice-Bereich oder in der Admin oder auch wenn es zum Beispiel um regulatorische Aspekte geht, dass man da für erste Entwürfe vielleicht KI ganz gut verwenden kann. Aber es ist nicht so, dass man dann ein fertiges Regulatory Filing in den Händen hält, wo man gar nichts mehr machen muss, sondern am Ende des Tages muss da immer noch ja, ein Menschenexperte, jemand mit Know-how drüber schauen, weil es einfach noch nicht gut genug ist. Und ich finde, da hat man jetzt dieses Jahr schon gesehen, dass eigentlich so ein bisschen Euphorie aus diesem Thema rausgegangen ist. Letztes Jahr war ich auch schon auf der Konferenz und da hat man vielleicht sich noch ein bisschen mehr erwartet. Ich würde nicht sagen, dass sich das jetzt prinzipiell geändert hat, sondern ich glaube einfach, der Prozess dauert einfach ein bisschen länger, KI zu implementieren für, wie du es genannt hast, jetzt Game-Changing-KI, ja, dass man wirklich Produkte entwickeln kann damit. Ich glaube schlicht und ergreifend, so weit sind wir einfach noch nicht. Aber man sieht natürlich schon gewisse Themen, wo es vielleicht ein Tick besser funktioniert. Ich sag mal, ja, wie jetzt zum Beispiel in der Bildgebung, wo dann doch die KI Milliarden an Bilder einfach hat, das Modell einfach damit trainiert wird und so die KI dann doch erkennen kann, ob es hier bei einem Patienten irgendwelche ja, Anzeichen gibt auf Krankheiten. Und da kann man das natürlich dann schon ganz gut verwenden. Aber wie gesagt, dass man jetzt hier neue Produktentwicklungen sieht, die wirklich rein aus der KI kommen, soweit sind wir hier leider noch nicht. Ja, oder auch beispielsweise in der Forschung. Ich denke, hier sieht man einfach man kann einfach die Research-Prozesse so ein bisschen abkürzen. Das heißt, was ist eigentlich der Stand der Forschung? Was hat man eigentlich intern im Unternehmen schon erreicht? Und um diese beiden Datenquellen zusammenzubringen, ich glaube, wenn man hier die Schnittstellen im Unternehmen schafft, da kann natürlich Zeit eingespart werden. Man wird ein bisschen effizienter, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass es alles verändert. Ja, von dem her, ich glaube, hier brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja. Kommen wir zu unserem Lieblingsthema Trump. Das ist wahrscheinlich das Börsenunwort des Jahres, unter anderem in London. Wie beurteilen die Unternehmen die politische Lage? Geriet der Healthcare-Sektor unter Druck? Du hast ja auch die politische Unsicherheit als Thema wahrgenommen. Wie stark beeinflusst die US-Politik gerade die Investitionsentscheidungen? Und was sagen die Unternehmen konkret zu Preisen, Produktion, Standort USA?
Ja, also man kann, glaube ich, so ein bisschen aufatmen. Der ganze Sektor war schon, ich würde sagen, Anfang des Jahres ziemlich angeschlagen oder ziemlich unter Druck, weil man einfach nicht genau wusste, was hat die US-Regierung hier rund um Trump eigentlich wirklich geplant. Und diese Unsicherheit ist natürlich für Investitionsentscheidungen immer relativ schwierig, weil wenn ich nicht genau weiß, was passiert denn eigentlich als nächstes, dann scheut man sich als Unternehmenslenker natürlich, signifikante Investitionen vorzunehmen. Von dem her war das einfach ja so eine Durchhängepartie, man hat einfach mal so ein bisschen abgewartet. Aber in der letzten Zeit muss man schon sagen, dass so ein bisschen Licht ins Dunkel kam. Weil wir hatten in letzter Zeit einfach ein paar größere Deals, wie Trump das ja gerne nennt, gesehen. Beispielsweise hat eine Pfizer oder eine AstraZeneca, aber auch eine Eli Lilly, ja, sich mit der US-Regierung geeinigt. Das heißt, man verzichtet auf angedrohte Zölle, man wird die nicht umsetzen, aber im Gegenzug verpflichten sich die Unternehmen dann ja einfach in den nächsten Jahren, die hat auch relativ hohe Investitionen eben durchzuführen, also Produktionskapazitäten vor Ort aufzubauen. Oder beispielsweise auch für ausgewählte Produkte, dass man da die Preise reduziert. Man hat das auf der Unternehmensseite auch relativ elegant gelöst, würde ich sagen. Man hat so ein paar Zugeständnisse gemacht, aber Zugeständnisse, die jetzt nicht große Effekte auf Umsatz- oder Gewinnentwicklung haben. Und man hat natürlich dann die Investitionen, die man vielleicht eh schon geplant hat, nochmal gebündelt. Man hat die nochmal zusammengefasst, man hat die nochmal ins Schaufenster gestellt. Man hat nochmal gezeigt, wie viele Arbeitsplätze man eigentlich nochmal aufbaut. Und dementsprechend konnten eigentlich beide Seiten hier ja doch einen Erfolg vorweisen. Außerdem, und ich denke, da liegt so ein bisschen ein Punkt noch begraben, dass man natürlich schon schauen muss, was passiert denn jetzt eigentlich generell mit der Preissetzung, weil hier macht die USA schon Druck. Und die Frage war dann, werden jetzt die Preise in den USA deutlich gesenkt? Ich würde sagen, so sieht es nicht aus, sondern man sieht vielleicht eher, dass hier Europa ein bisschen mehr unter Druck kommt. Das heißt, dass eher die Preise in Europa steigen werden und dann relativ gesehen die Medikamente in den USA gar nicht mehr so viel teurer sind. Ja, das ist für den Endkunden in Europa oder für den Patienten in Europa natürlich nicht besonders schön, aber für die Gesundheitsunternehmen natürlich eine Entwicklung, die jetzt mal für die Umsatz- und Gewinnentwicklung nicht nachteilig ist.
Ja, klingt gut fürs Depot 2026. Ja, wie ist denn die Chance auf eine Outperformance? Wenn du jetzt mal alles zusammenziehst, Bewertung, Cashflow, M&A, Zinsen, Tech-Rotation, was musste 2026 passieren, damit Healthcare wirklich outperformt? Und was ist die eine Sache, die die Story kippen kann?
Ja, also es ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. Prinzipiell würde ich sagen, wenn man jetzt mal auf den Sektor guckt, sieht die Ausgangslage eigentlich schon recht positiv aus. Weil man muss eben sehen, die letzten 3 Jahre, wie ich es vorher schon angesprochen hatte, hat der Sektor schon gegenüber dem Markt doch deutlich underperformed. Und das drückt sich natürlich dann auch in den Unternehmensbewertungen aus. Weil wenn man sich die anschaut, dann sieht man schon, die sind deutlich niedriger wie die Bewertungen am Gesamtmarkt. Und man sieht aber auch, dass die Bewertungen vor der eigenen Historie nicht teuer erscheinen. Von dem her, das sieht eigentlich schon mal ganz, ganz gut aus. Und auch wenn man sich dann mal die fundamentalen Daten von den Unternehmen anschaut, dann sieht man eben auch, ja, dass man doch im Sektor Unternehmen finden kann, die wirklich robuste Kennzahlen aufweisen. Dazu gehören hohe operative Margen, niedrige Verschuldungsrate und ja, hohe Free Cashflows. Und das macht natürlich diese Faktoren zusammen, ergeben eine interessante Kombination. Das ist natürlich alles kein Garant dafür, dass das alles dafür sorgt, dass die Kurse auch wirklich steigen. Ich glaube, dafür darf man den Sektor auch nicht isoliert betrachten. Es kommt natürlich auch darauf an, wie ist denn das generelle Sentiment. Man hat es jetzt auch in den letzten 3 Monaten eigentlich ganz gut gesehen. Technologie kam da so ein bisschen unter Druck und dann war plötzlich der Pharmasektor wieder gefragt. Ja. Also das heißt auch, wie risikoaffin sind eigentlich hier die Marktteilnehmer. Aber es war auf jeden Fall mal ganz, ganz spannend zu sehen, dass der Sektor hier wieder anziehen konnte und eigentlich von dieser Rotation profitiert hat. Also ich sage mal hier, die Entwicklung der letzten 3 Monate ist vielleicht so ein interessantes Zeichen eigentlich, wo es ja vielleicht auch in 26 hingehen könnte.
Ja, also ob Abnehmspritze, KI oder Politik, entscheidend am Ende ist ja die richtige Dosierung im Portfolio. Ja, wie ist denn die Gewichtung im Fonds?
Ja, also jetzt in dem globalen Aktienfonds im CBF Attila Global Opportunity, da hatten wir das Jahr über tatsächlich immer eine Untergewichtung gefahren, einfach weil doch noch sehr viel Unsicherheit da war. Und jetzt aber in der letzten Zeit, da hatten wir eigentlich ein ganz gutes Händchen, hatten wir die Gewichtung erhöht. Wir sind jetzt bei rund 9%, Tendenz steigend, da man natürlich hier jetzt auch auf dem Research-Trip vor Ort hier nochmal ein paar Unternehmen, die man schon lange anguckt, ja nochmal so ein paar Bestätigungen gefunden hat. Von dem her kann ich mir fürs 2026 sehr gut vorstellen, dass wir hier einfach weiter aufstocken werden. Interessante Unternehmen gibt es auf jeden Fall.
Ja, gibt es etliches zu tun. Also, wir haben heute den Puls des Healthcare-Sektors gemessen. Der schlägt wieder ruhiger, aber spannend bleibt es trotzdem. Danke fürs Zuhören. Danke an Michael Zanker. Mein Name ist Peter Heinrich. Ja, und wie immer gilt, nicht jede Kursschwankung ist gleich ein Notfall. Manchmal ist es einfach nur, wenn der Markt ausatmet. Und wer es ruhiger möchte, für den gibt's ja eine Opportunity, den TPF Attila Global Opportunity Fonds. Michael, danke dir.
Vielen Dank.
Wichtiger Hinweis: Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.